Ja, wir kommen gut voran. Wir kommen also schon zum Kapitel 10. In der zweiten Stunde heute machen wir das Kapitel 11 und dann am Nachmittag Kapitel 12. Dann bleibt uns für morgen früh die letzte Stunde für Kapitel 13. Für den Test morgen werden wir es so machen, dass wir die Bibel verwenden können. Ich stelle also Fragen zum Hebräerbrief, zu verschiedenen Kapiteln. Man kann dann nachschauen. Und ich mache das diesmal so, weil ich eben keine richtigen Unterlagen verteilt habe. So muss also niemand jetzt irgendwie meinen, er müsse lernen oder so. Gut, es ist immer gut, wenn man gut mithört. Und ich glaube auch, wenn man mithört und mitdenkt, dann versteht man auch die Fragen, die ich dann anhand der offenen Bibel zum Text des Hebräerbriefes stelle. Schlagen wir also auf Hebräer Kapitel 10. Ich habe da auf dieser Folie die Einteilung aufgelegt und diese Einteilung, die wurde ja fotokopiert und verteilt. Allerdings habe ich sie ergänzt, denn ich hatte dort zu Kapitel 10 eine Einteilung nur gegeben zur ersten Hälfte des Kapitels und hier also eine Einteilung des ganzen Kapitels halten wir diese sieben Abschnitte zunächst einmal fest. Verschaffen wir uns so einen Überblick über den Inhalt dieses Kapitels und dann gehen wir durch die einzelnen Abschnitte. Also Hebräer 10 in den Versen 1 bis 4, da verweist der Apostel auf das, was Gott nicht für immer wollte. Ich habe diesen Ausdruck jetzt oft genug verwendet. Der ganze alttestamentliche Gottesdienst war eine vorläufige Sache. Es war nie Gottes Absicht, dass das immer so bleiben sollte. Und das sagt hier der Apostel, Gott wollte nicht, dass das für immer bleibt, Verse 1 bis 4. Denn es konnte nimmer vollkommen machen. Dann der zweite Abschnitt, die Verse 5 bis 10. Jetzt schreibt der Apostel von dem, was Gott schon immer wollte. Was war denn von Anfang an sein Wille? Verse 5 bis 10. Das, was Gott wirklich wollte. Und das war all das, was mit dem Kommen, mit dem Leben und Sterben Jesu Christi zusammenhängt. Eine ewige Erlösung, eine bleibende Erlösung, Erlösung aus Gnade, ganz sein Werk. All das, was im neuen Bund enthalten ist. Also der zweite Abschnitt. Der Wille Gottes, das was Gott wollte. Dann der dritte Abschnitt, die Verse 11 bis 14, das Werk Jesu Christi. Jesus Christus kam, um das auszuführen, was Gott schon immer wollte. Und dann viertens, der vierte Abschnitt, die Verse 15 bis 18, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das, was Gott will, das, was der Sohn gewirkt hat, bezeugt der Heilige Geist und teilt es so dem Gläubigen mit, teilt es uns mit, lehrt uns diese Wahrheiten, so dass wir sie verstehen, dass wir ihnen glauben, ihnen vertrauen können, dass sie wirksam werden in unserem Leben. Wir werden uns dann recht ausführlich mit diesen drei Seiten des Wirkens Gottes beschäftigen, weil das so grundlegend ist, der Wille Gottes, das Werk des Sohnes, das Wirken des Heiligen Geistes. Dann der fünfte Abschnitt, das habe ich hier mit einer Aufforderung umschrieben, der fünfte Abschnitt, die Verse 19 bis 25, lasst uns hinzutreten. Eine Folgerung, die jetzt gezogen wird aus dem vorher Gesagten. Lasst uns hinzutreten. Aller Gewissheit. Verse 19 bis 25. Dann die Verse 26 bis 31, eine eingeschobene Warnung. Die Warnung geht eigentlich bis zum Ende des Kapitels. Verse 26 bis 31, wenn wir mit Willen sündigen. Was bedeutet das? Und was ist die Folge davon? Also das ist der sechste Abschnitt. Verse 26 bis 31, wenn wir mit Willen, wenn wir mutwillig sündigen. Und der siebte Abschnitt, Verse 32 bis 39, werft eure Zuversicht nicht weg. Genau das Gegenteil von dem, was in den Versen 19 bis 25 steht. Wir wollen hinzutreten, wir wollen uns nicht abwenden. Das wäre das Verkehrteste, was wir tun können. Also Verse 32 bis 39, werft eure Zuversicht nicht weg. Ja, gehen wir jetzt durch diese Abschnitte miteinander durch. Hebräer 10, die Verse 1 bis 4. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht der Dinge Ebenbild selbst, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt, kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Ja, das ganze Gesetz enthielt einen Schatten der zukünftigen, der kommenden Güter, der kommenden Segnungen. Nur ein Schatten. Und ein Schatten hat keine Substanz. Ein Schatten ist ja ein eigentümliches Ding. Man kann den Schatten zwar sehen, ein Schatten hat Ausdehnung, aber er hat keine Tiefe, hat gar keine Substanz. Nur zweidimensional. Es hat kein Gewicht, es hat keine Substanz. Aber der Schatten setzt eine Substanz voraus und lernt denn so die Substanz kennen. Christus, sein Werk, wer er ist, was er getan hat, was das alles bedeutet. Und wir lesen jetzt so das Alte Testament und wir erkennen die Schatten sofort. Die Opfer, die Mose anordnete, die ganze Errettung aus Ägypten. Und wir merken sofort, was das eigentlich bedeutet. Aber das war natürlich für die, die mit, vom Alten Testament herkamen, anders. Die kannten nur die Schatten. Aber wenn sie die Schatten kannten und man ihnen nachher die Substanz erklärte, dann konnten sie schnell begreifen, ach, das ist ja das Eigentliche. Und wenn man das Eigentliche erkennt, ja, dann ist es ja ganz große Torheit, zum Schatten zurückzukehren. Das Gesetz hat nur einen Schatten. Und der Schatten kann auch nichts ausrichten. Und so konnten diese Opfer niemals Sünden wegnehmen. Sie konnten niemals den, der diese Opfer darbrachte, vollkommen machen. Hier steht wieder dieses Wort vollkommen. Er konnte nicht gerettet werden, sein Gewissen konnte nicht zur Ruhe kommen. Das steht im Vers 2. Denn wenn diese Opfer von damals, diese Schattenbilder, wenn sie genügt hätten, wenn sie den Opfernden vollkommen gemacht hätten, ja, dann hätte er aufgehört zu opfern. Ganz logisch. Würde dann sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben. Natürlich hätte man dann aufgehört. Denn die den Gottesdienst übten, einmal gereinigt, hätten sie kein Gewissen mehr von Sünde gehabt. Dann hätten sie gewusst, jetzt ist die Sünde weg. Hätten Ruhe gehabt und hätten keine Opfer mehr dargebracht. Aber sie mussten immer wieder Opfer darbringen und das zeigte, dass ihr Gewissen noch nicht zur Ruhe gekommen war. Sie hatten noch immer ein Gewissen von Sünden. Das also wollte Gott nicht für immer. Das war nur vorläufig. Dann die Verse 5 bis 10. Hier wird nun gesagt, was Gott eigentlich wollte. Hebräer 10, die Verse 5 bis 10. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun, indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, auf das er das zweite aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Beachten wir, wie oft hier steht Wollen und Wille. Und das zeigt, dass es genau um diese Sache geht, was Gott nicht wollte, sondern was er eigentlich wollte, was sein eigentlicher Wille war. Vers 5, da steht es ein erstes Mal, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Wir wissen jetzt, in welchem Sinn das gemeint ist. Denn natürlich hatte Gott das angeordnet. Und man konnte natürlich keinem Juden einfach sagen, Gott hat das nie gewollt. Hat es ja angeordnet, natürlich hat es gewollt. Aber in einem bestimmten Sinn hat er es nicht gewollt, nämlich in dem Sinn, dass das immer so bleiben sollte. Und das wird in diesem ganz erstaunlichen Psalm schon angekündigt. Wir sehen hier, wie Gott schon das Volk schon zu alttestamentlicher Zeit vorbereitete, so dass sie es nachher nicht schwierig haben mussten. Wenn sie nur hinhörten und genau lasen, dann fiel es ihnen nicht mehr schwer zu begreifen, ja, wir können das ablegen. Gott hat ja gesagt, dass er das nicht für immer will. Schon David redet davon. Stellt euch vor, da wird schon angekündigt. Und so verweist er auf diesen Psalm 40, wo das schon deutlich wird, dass Gott eigentlich etwas Größeres, etwas Besseres, ein wirksameres Opfer wollte, als diese Speisopfer und Schlachtopfer. Also Vers 5, das hast du nicht gewollt. Dann Vers 7, das ist der Messias, der von sich spricht, der Geist Christi spricht hier durch den Propheten David und sagt, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun, nämlich das zu tun, was Gott wirklich will. Ein wirksames Opfer, ein vollkommenes Opfer und damit zusammenhängend eine vollkommene Erlösung. Dann steht es noch einmal im Vers 8, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer, Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt. Und Vers 9, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Ein viertes Mal. Und dann zusammenfassend im Vers 5, durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi. Was habe ich gesagt? Schon wieder verkehrt. Ja, Vers 10, Verzeihung. Zum fünften Mal steht hier das Wort wollen oder willen und das ist der Vers 10. Durch diesen Willen Gottes sind wir durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi geheiligt. Eselsbrücken, die sind ja wirklich prächtig. Wir sind froh um Eselsbrücken. Und hier haben wir eine wunderbare Eselsbrücke. 100%ige Heiligung, Hebräer 10:10. 100%ige Heiligung, wodurch? Durch Gottes Willen, der wollte und verfügte, dass sein Sohn sich für uns opfere. Das ist 100%ige Heiligung. Vollständig. Kann man sich gut merken. Und natürlich gibt es dann so etwas wie auch ein Wachsen darin, ein Zunehmen im praktischen täglichen Wandel. Aber wir dürfen diese beiden Sachen nicht miteinander verwechseln. Hier haben wir das Fundament und dieses Fundament steht. Und auf diesem Fundament bauen wir auf und dann gleicht sich auch unser praktischer Wandel dem mehr und mehr an. Und dem sagt man dann auch Heiligung. Meistens meint man das, wenn man von Heiligung spricht. Also die Errettung beginnt mit Gottes Willen. Gottes Willen. Da nimmt alles seinen Ausgang. Gott hat gewollt. Gott will retten. Wenn Gott das nicht wollte, gäbe es keine Rettung. Die Rettung geht von Gottes Willen aus. Und das zeigt, dass wir ganz auf Gott angewiesen sind. Wir können uns selbst nicht retten, uns selbst nicht helfen. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns zuwendet, dass er uns retten will. Und Gott hat seinen Heilswillen geoffenbart. Wir wissen jetzt, er will retten. Der Wille Gottes steht also am Anfang. Wir haben viele Illustrationen dafür. Wunderbare. Eine Stelle, Matthäus 8, ein Aussätziger fällt vor Jesus nieder und spricht, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann sagt er, ich will. Er will. Weil er retten will, weil er heiligen will, heilig machen will. Darum und nur darum können wir geheiligt werden. Wir lesen danach bezüglich der Wiedergeburt, dass auch die von Gottes Willen ausgeht. Johannes 1, die Verse 12 und 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Gott gibt dieses Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes, Kapitel 1. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut oder geblüht, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also Gott steht am Anfang, Gottes Wille. Oder eine Stelle aus dem Jakobusbrief. Das ist ein wunderbarer Vers hier im Jakobusbrief. Jakobus 1, die Verse 16 bis 18. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten von Wechsel. Also Gott ändert seine Meinung nicht. Weil Gott ist kein Wechsel, nicht einmal ein Schatten davon, also nicht einmal ein Anflug von Wechsel. Und dann heißt es, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir, jetzt bin ich wirklich geheiligt, vollkommen gemacht, gerettet. Gott hat das an mir gewirkt. Nach seinem Willen. Er hat mich wieder gezeugt. Und Gott ändert sich nicht. Er nimmt das nie zurück. Und darum ist es so wichtig, dass wir das klar sehen. Die vollkommene Erlösung, Errettung, das vollkommene Geheiligtsein beginnt mit dem Willen Gottes. Gott hat gewollt. Gott will. An ihm, an seinem Willen hängt es. Dann das zweite, das Werk Christi. Hebräer 10, die Verse 11 bis 14. Das, was Gott wollte, hat der Sohn ausgeführt. Das musste auch sein. Gottes Wille musste ja ausgeführt werden. Das Werk musste gewirkt werden. Und das hat der Sohn getan. Nicht wir. Es ist nicht so, dass Gott das Gute wollte und uns versprach und nachher wir das tun mussten mit seiner Hilfe. Nein, Christus hat es getan. Verse 11 bis 14. Jeder Priester steht täglich da. Und dieses Dastehen ist wichtig. Ich habe heute früh in der französischen Übersetzung von Louis Segrin gelesen und dort steht das leider nicht, Dastehen, und Luther 1912 auch nicht. Aber dieses Stehen ist wichtig an dieser Stelle. Jeder Priester steht täglich da. Ich weiß nicht, wie die neueren Luther-Übersetzungen das haben. Steht, ja. Steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Hier eben der Kontrast. In der alten Ordnung viele Opfer, immer neue, und darum standen die Priester. Die standen da, gewissermaßen, hatte diese Ordnung nie Feierabend. Denn sie führte auch zu keinem wirklichen Ergebnis, zu keinem bleibenden Ziel. Darum standen sie da, Christus aber, nicht viele Opfer, ein Opfer, und dann hatte er sich gesetzt. Und das ist ja das, was wir tun, wenn die Arbeit vorbei ist, dann setzen wir uns. Dann ruhen wir. Darum ist es wichtig, dass wir im Vers 11 dieses Stehen beachten. Die Priester stehen da beständig. Christus hat sich nach vollbrachtem Werk gesetzt. Und jetzt bleibt zum Werk der Erlösung nichts mehr zu tun, hinzuzufügen. Gar nichts mehr. Christus hat alles getan. Und fortan, wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße, wieder diese Erinnerung daran, wer ihm nicht glaubt und sich im Glauben ihm nicht ergibt, den wird Gott als einen Feind behandeln. als einem Feind Christi und wird ihn dann im Gericht, im Zorn, mit Macht Christus unterwerfen, aber dann nicht zum Heil. Und der Vers 14 sagt dann, das zusammenfassend, das ist das Ergebnis vom Werk Christi. Durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht. Wiederum vollkommen. Auf immer da. Und dann kommt dazu das Wirken des Heiligen Geistes. Denn wenn es so wäre, Gott will retten, Christus hat das ganze Heil erwirkt und wir es dann uns irgendwie durch Verständnis aneignen und dann festhalten müssten, dann würde keiner von uns gerettet werden. Und so brauchen wir auch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns einmal zeigt, wir sind Sünder, der uns zeigt, Christus ist für uns gestorben, der uns zeigt, Gott will uns vergeben, wenn wir an seinen Sohn glauben, der uns den Glauben gibt, Glauben weckt. Und so wird dieses Werk für uns wirksam. Es muss ja wirksam werden. Und so muss auch Gott dieses wirken, dass wir überhaupt glauben können. Und das zeigt uns, wie vollständig die Errettung Gottes Werk ist. Der Wille des Vaters, das Werk Jesu Christi und das Zeugnis des Heiligen Geistes. Bitte? Wir haben also hier das Zusammenwirken, wie wir schon gehört haben, weiter oben, des dreieinigen Gottes. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die zusammenwirken im Heil, in der Errettung. Also Verse 14, 15 bis 18. Hebräer 10, 15 bis 18. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Wir beachten, wie er den Gedanken weiterführt. Gott will, der Sohn hat es gewirkt und nachher kommt das. Und das bezeugt auch der Heilige Geist. Das bezeugt auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde. Der Heilige Geist gibt uns diese Gewissheit, auch das Verständnis, jetzt sind unsere Sünden wirklich weggetan. Jetzt haben wir Ruhe im Gewissen. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Jetzt haben wir Gewissheit des Heils und der Annahme. Jetzt wissen wir sind Heilige, wir sind Kinder Gottes. Wir sind ewig erlöst, ewig gerettet. Das bezeugt auch der Heilige Geist. Ja, das Werk der Errettung ist ein vollkommenes Werk. Und damit ist jetzt mit diesem Abschnitt der Teil des Hebräerbriefes abgeschlossen, der uns zeigt, Jesus Christus ist größer als alles, was vor ihm kam und als alle, die vor ihm kamen, und sein Werk ist größer. Wir sollten vielleicht, bevor wir zu den praktischen Anwendungen, also zum großen zweiten Teil des Buches kommen, einfach mal Folgendes beachten. Vielleicht habt ihr das schon angestrichen oder sonst streicht ihr es beim nächsten Mal Durchlesen des Hebräerbriefes an. Beachtet, wie häufig Komparative vorkommen. Wieder Grammatik. Aber niemand muss husten. Diese Komparative zeigen uns immer, Christus ist größer. Sein Werk ist besser. Die Wirkungen dieses Werkes sind vorzüglicher. Größer, besser, vorzüglicher. Und solche Ausdrücke habe ich mir immer unterstrichen. Die kommen mehrfach vor, in jedem Kapitel, immer wieder. Größer, besser, vorzüglicher. Und dann ein zweiter Ausdruck, der sehr wichtig ist, der immer wieder vorkommt, ist ewig oder auf immer da. Ewig auf immer da. Ewig auf immer da. Bleibend. Und ein dritter Begriff, der wichtig ist in all diesen Kapiteln, vollkommen oder vollendet. Dieses bessere Werk, dieses größere Werk, die durch diesen besseren Priester, größeren Priester geschieht, ist vollkommen. Es ist vollendet. Und weil es vollkommen, weil es vollendet ist, bleibt es ewig. Immer da. Ja, beachtet diese drei Begriffe, wenn ihr das nächste Mal den Hebräerbrief lest, und streicht sie an, jedes Mal mit einer anderen Farbe vielleicht. Und jetzt kommen die praktischen Aufforderungen, die sich ergeben aus dieser Tatsache, dass Christus größer ist und dass sein Werk besser ist, dass es vollkommen ist und dass es ewig bleibt. Jetzt kommen die Aufforderungen. Verse 19 bis 25, lasst uns hinzutreten. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, durch das Blut Jesu, den neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang, das ist sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Lasst uns hinzutreten. Denn jetzt haben wir wirklich Freimütigkeit. Wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes. Einen Priester, der uns retten kann. Ein Priester, der alles für uns getan hat. Ein Priester, der Macht hat. Ein Priester, der mitempfindet. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und so können wir eintreten ins Heiligtum. Ein lebendiger Weg, offen für uns alle, für jeden, der glaubt. Das Gewissen drückt uns nicht mehr. Wir können mit wahrhaftigem Herzen in Gewissheit des Glaubens kommen. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, wenn wir bekennen und auch diese Gewissheit ausdrücken, das Gewissen drückt uns nicht mehr. Mit wahrhaftigem Herzen können wir das sagen. Das Gewissen ist vor Gott frei. Zur Ruhe gekommen. Durch dieses große, vollkommene Werk der Erlösung. Und darum wollen wir dieses Bekenntnis auch festhalten. Und hier, jetzt beginnt er sich an die zu wenden, die da eben noch unsicher waren. Sollen wir uns wirklich ganz auf Jesus werfen oder sollen wir nicht? Nein, legt dieses Bekenntnis jetzt nicht ab. Wendet euch nicht ab von dem, was ihr jetzt gehört habt, was ihr verstanden habt, denn treu ist der, der diese Verheißung gegeben hat. Das sind keine leeren Worte. Gott ist treu. Und wir wollen uns auch gegenseitig ermutigen, Vers 24, aufeinander Acht haben. Nicht gleichgültig sein, füreinander beten, uns darum bemühen, dass wir alle zu dieser gleichen Gewissheit kommen. Und unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Und das ist ja immer ein Zeichen, das uns großen Kummer macht, wenn wir merken, jemand kommt nicht mehr in die Versammlungen, dann wissen wir nicht so recht, ja, hat er Christus überhaupt wirklich erkannt? Hat er ihm sein Leben gegeben? Ist er überhaupt gerettet? Warum kommt er nicht mehr? Das macht uns Sorgen. Das ist immer ein alarmierendes Zeichen. Denn eines der Kennzeichen eines Kindes Gottes ist, dass es die Kinder Gottes liebt. Und wenn man die Kinder Gottes liebt, dann ist man gern dort, wo die Kinder Gottes sind, nämlich in der Gemeinde. Johannes schreibt das im ersten Johannesbrief, dass man die Kinder Gottes auch daran erkennt, sie lieben die Kinder Gottes. Wenn jemand sich zurückzieht und klagt und nur noch schimpft darüber, wie andere ihn enttäuscht haben und nur noch kritisiert, ja, da muss man sich große Sorgen machen. Ist er überhaupt ein Kind Gottes, dass er so redet über die Kinder Gottes? Nein, wir wollen uns ermuntern gegenseitig, dass umso mehr wir den Tag herannahen sehen. Wir warten nicht umsonst und vergeblich auf die Erfüllung, auf die Vollendung. Das heißt, Christus wird kommen. Dann diese Warnung in den Versen 26 bis 31. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts unter Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Wie viel ärgerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nun müssen wir erstens den ganzen Zusammenhang des Hebräerbriefes beachten und zweitens auch die Ausdrücke beachten, die in diesem Abschnitt verwendet werden. Wenn man diesen Vers 26 allein für sich nimmt, dann kann man durch diesen Vers auf ganz falsche Gedanken kommen, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Ich war damals vielleicht ein Jahr gläubig, als ich an diesen Vers dachte, und dann hatte ich wirklich gesündigt. Ich wusste es nicht recht, was ich mache, aber ich wollte es einfach. Jetzt mache ich das. Jetzt nehme ich mir das. Und nachher dachte ich an diesen Vers, dann meinte ich, jetzt habe ich genau das gemacht. Bewusst gesündigt. Jetzt ist aus. Einen ganzen Tag lang bin ich so in dieser dunklen, finsteren oder unter dieser dunklen, finsteren Wolke gewesen. Nun, es gibt manche, die bleiben dann in diesem Denken gefangen und meinen, jetzt hätten sie bewusst gesündigt, eine Sünde begangen und jetzt werde Gott ihnen nicht mehr vergeben. Darum müssen wir einmal beachten, was der Schreiber hier meint, wenn er sagt, wenn wir mit Willen sündigen. Was meint er? Welche Sünde? In welcher Weise sündigen? Ja, gemeint ist der Unglaube. Tatsächlich, das ist hier gemeint. Nun, wir müssen das ja vom Hebräerbrief her jetzt auch belegen können. Wir müssen uns ja in die Lage der Zuhörer versetzen, die hörten diesen Brief, wurde vorgelesen, oder sie lasen ihn nachher für sich. Und was hat der Apostel ihnen gesagt über diese Sache, über Sünde? Ja, Richard? Gut, sie sollen vom Alten zum Neuen kommen, das war das Anliegen. Aber was hat er gesagt über Sünde? Was ist die fatale Sünde, die euch den Kopf und den Kragen kostet? Wenn man nicht glaubt, genau so ist es. Wir erinnern uns an die Kapitel 3 und 4. Und dort stand ja immer wieder dieses Wort Unglauben, Ungehorsam, Unglauben. Wegen des Unglaubens konnten sie nicht eingehen ins Land. Und so sagt er, und dort spricht er vom verhärteten Herzen, das verhärtete, ungläubige Herz, und sagt dann, seht zu, dass nicht jemand in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Also das ist hier die Sünde, die er meint, diese besondere Sünde, die Sünde des Unglaubens. Welchen zürnte Gott 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten. Und was war ihre Sünde? Sie konnten nicht eingehen ins Land wegen des Unglaubens. Hebräer 3, 17 und 19. Also das meint er hier. Jetzt habt ihr so viel gehört, so viel verstanden über Christus. Und wer jetzt mit Willen sündigt, also sagt nein, sein Herz zumacht und das von sich weist, von dem sagt dann der Apostel, nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit bekommen haben und dann bewusst sündigen, das bewusst ablehnen, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Und das ist ja logisch. Welches Opfer will dich dann retten, wenn du jenes Opfer abweist? Dann kannst du 1000 Opfer darbringen im Tempel. Dann bleibt dir keine Hoffnung. Dann hast du keine Errettung. Dann hast du dich vom Heil ausgeschlossen. Dann bleibt nur noch ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts. Aber jetzt schauen wir, was der Apostel dann weiter sagt. Wer dieses Opfer, wer Christus im Unglauben von sich weiß, für ihn bleibt nur noch ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts. Und dann kommt ein Vergleich wiederum, wie in Kapitel 2. Wer das Gesetz des Mose verworfen hat, beachten wir den Ausdruck, verworfen hat, So auch wer das Evangelium verworfen hat, das ist nicht ein Gläubiger, der einmal in Sünde fällt oder einmal übermannt wird von der Versuchung. Manchmal passiert es, wir sind übermannt von der Versuchung. Wir wissen, wir sollten jetzt dafür kein Geld ausgeben, aber es lockt uns und dann geben wir halt Geld doch aus. Das ist hier nicht gemeint, sondern verworfen. Also wer das Gesetz des Mose verworfen hat. Und dann Vers 29, wie viel ärgerer Strafe meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat? Nun, es ging ja bei dieser Sache bei den Juden darum, das war ja ihre Frage, wer ist Jesus von Nazareth? Ist er der Messias? Ist er der Sohn Gottes? Oder war er ein Verführer? Und wer nach all diesem Wissen Jesus von Nazareth und sein Werk verwarf, hat eigentlich gesagt, er war gar nicht der Sohn Gottes. Er gehört verflucht. Hat also den Sohn Gottes mit Füßen getreten. Und das haben ja die Juden gemacht. Er gehört verflucht. Er ist nicht der Sohn Gottes. Und das ist natürlich etwas anderes als eine Sünde begehen. Auch Christen, die lassen sich manchmal von der Sünde betören, bestricken und fallen dann in Sünde. Aber das ist hier nicht gemeint. Das wäre ein anderes Thema, aber das ist hier nicht gemeint. Hier spricht der Schreiber von einer ganz anderen Sünde, nämlich von der Sünde. Nicht glauben wollen, obwohl man Erkenntnis erlangt hat, es verwerfen. Obwohl man erleuchtet worden ist, es von sich weisen. Und sie haben dann den Sohn Gottes mit Füßen getreten. Und was haben sie zudem noch gemacht? Sie haben das Blut des Bundes für gemein geachtet. Also gesagt, dieses Blut, von dem ihr Christen da behauptet, das sei das Blut des neuen Bundes, das war das Blut eines Gotteslästerers. Hat gar nichts mit einem Bund zu tun. Es war gemeines Blut. Gar kein besonderes. Ja, das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Und das kommt immer auf das Gleiche heraus. Die Sünde wider den Heiligen Geist, das ist der Unglaube trotz empfangener Erkenntnis. Der Heilige Geist gibt uns Erkenntnis und wenn wir dann unser Herz im Unglauben verschließen, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und dann heißt es nachher sein viertes, sie haben den Geist der Gnade geschmäht. Also gesagt, Gnade, was Gnade? Ich bin gut genug. Ich halte die Gebote, ich bringe die Opfer da im Tempel, ich bin ein sauberer Mann. Was Gnade! Sie haben also die Gnade Gottes, die in Christus erschienen ist, für etwas geachtet, das sie überhaupt nicht brauchen. Und haben so den Geist der Gnade geschmäht. Und die Folge ist das, was hier der Apostel schreibt, Gericht. Mein ist die Rache. Gott wird gerecht richten. Ja, wir sind mit dem 10. Kapitel nicht ganz fertig geworden. Es bleibt noch dieser 7. Abschnitt, die Verse 32 bis 39. Hebräer Kapitel 10, die Verse 32 bis 39. Werft eure Zuversicht nicht weg. Gedenkt aber der vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden, viel Kampf der Leiden erduldet habt, indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als Drangsale zur Schau gestellt wurdet und andererseits Genossen derer wurdet, welche also einhergingen. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst eine bessere und bleibende Habe besitzt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn ihr bedürft des Ausharrens, auf dass ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch über ein gar kleines, und der Kommende wird kommen, und nicht verziehen, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben, zur Errettung der Seele. In diesem letzten Abschnitt merken wir nun wiederum sehr deutlich, wie der Apostel einerseits von denen spricht, wo er weiß, sie glauben, sind wirklich gläubig und sie gehören nicht zu denen, die sich zurückziehen. Aber es sind eben solche da, wo man es nicht sicher weiß, wie sie wirklich stehen. Und an die ergeht diese Aufforderung, werft eure Zuversicht nicht weg. Und jetzt beachten wir, wegwerfen, das heißt ja nicht einmal schwach werden und einmal im Glauben einbrechen. Wer hier war, als wir Hiob, das Buch Hiob, miteinander behandelten, erinnert sich daran, an Hiob sahen wir, wie sein Glaube einbrach. Aber sein Glaube hörte nicht auf. Wir sehen auch bei Petrus, wie sein Glaube einbrach, aber sein Glaube hörte nicht auf, als er den Herrn verleugnet hatte. Hier geht es aber um solche, die ihre Zuversicht wegwerfen. Das ist ein ganz entschiedenes von sich weisen. Nein, nichts mehr. Weg damit. Und der Anlass dafür, dass einige schwankend waren und daran dachten, zurückzukehren zum Judentum, war der, dass die Leiden, die sie eine Zeit lang mitgemacht hatten, ihnen jetzt zu viel wurden, denn sie dachten, ja, der Herr muss doch kommen und uns befreien und ein Ende machen dieser Sache und uns endlich vor allen, die uns bedrängen, rehabilitieren und unsere Verfolger endlich auf ihre wahre Größe zurechtstutzen. Aber das passierte nie. Und so dachten sie, ja, dann gehen wir zurück zum Judentum. Werft eure Zuversicht nicht weg. Denn über ein kleines und der Kommende wird kommen. Er wird kommen zu seiner Zeit. Und bis er kommt, lebt der Gerechte aus Glauben. Wieder Glauben. Das ist die Sache. Glauben. Daran entscheidet sich alles. Glauben oder nicht glauben. Wenn jemand sich zurückzieht, das ist das Gegenteil von Brüder, lass uns hinzutreten. Hinzutreten tun wir aus Glauben bewusst, sich zurückziehen, das heißt sich abwenden, rückenkehren. Zurück zum Judentum. Wir aber gehören nicht zu denen, die sich zurückziehen. Und die, die sich zum Judentum zurückziehen, die tun es zu ihrem Verderben. Sondern wir gehören zu denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Glauben. Und jetzt ist hier das Stichwort gegeben, und jetzt kommt dieses wunderbare Kapitel 11.